Was haben olympische Athletinnen und Athleten, Kampfpiloten und Führungskräfte gemeinsam? Sie alle brauchen Leistung, auf den Punkt. Und der Schlüssel dazu? Überraschung, der Schlaf. Denn wer nachts regeneriert, performt tagsüber besser. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Was hinter diesem Power-Prinzip steckt, das klären wir in unserer heutigen Folge.
Besser schlafen mit Bettenried, gut einschlafen und erholt aufwachen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Bettenried-Podcast. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Podcasterin aus München und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute geht's um Schlaf als Leistungsturbo. Es geht um Zellerneuerung, Muskelreparatur, mentale Klarheit. Kurz um die Basis für Höchstleistungen. Mein heutiger Gast kennt sich in diesen Themen bestens aus. Dr. Lutz Graumann, international gefragter Sport- und Ernährungsmediziner, Performance-Experte, Buchautor und Teamarzt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Außerdem gehören zu seinen Klienten olympische Athleten, NATO-Streitkräfte und Fortune 500-Unternehmen. Für seine Arbeit hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Preis als Arzt des Jahres vom Runner's World Magazine. Also Sie hören schon, dieser Mann weiß ganz genau, was es braucht, um Körper und Geist in Topform zu bringen und verrät uns jetzt, wie wir alle mit der richtigen Schlafstrategie mehr Energie, Fokus und Widerstandskraft gewinnen können. Hallo Herr Dr. Lutz Graumann, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Also ich habe bestimmt einiges vergessen und auch bewusst weggelassen. Also Ihre Vita ist wirklich sehr beachtlich. Und da komme ich auch schon zu meiner allerersten Frage. Es geht ja heute um das Thema Schlaf, aber ich kann mir vorstellen, bei Ihrem Pensum an Ihren Projekten sind Sie jemand, der jetzt eher weniger schläft. Ist das richtig oder liege ich da komplett falsch?
Nee, Sie liegen da falsch, weil ich tatsächlich schon relativ früh erkannt habe, dass Schlaf so eine Superpower ist. Und ich bin selber ehemaliger Athlet, ich habe selber mal Basketball gespielt und ich bin auch wahrscheinlich nur durch mein Medizinstudium und das Basketballspielen gleichzeitig gekommen, weil ich schon immer eigentlich so ein Powernap integriert habe in meine Routinen und Rituale, sodass der Körper auch mittags schon mal so ein bisschen nochmal eine Schnellladefunktion kriegt, damit die Akkus, die vormittags verbraucht wurden, auch schon wieder für den Nachmittag ein bisschen wieder aufgeladen sind. Denn das ist ja schon eine relativ große Ochsentour, auch durch die Klinik zu kommen und danach in den Praxisalltag und dann irgendwann in die Selbstständigkeit. Und ohne gute Strategien und Rituale und Erholung zu priorisieren, ist das meistens nicht nachhaltig.
Wie geht denn der richtige Powernap? Ist es so, Schlüssel in die Hand und wenn er fällt, aufstehen? Oder wie lange sollte der jetzt sein?
Also die NASA hat mal das Ganze erforscht und da ist man darauf gekommen, dass so der ideale Powernap im statistischen Mittel irgendwas so 26 Minuten sind. Man sollte nicht in eine Tiefschlafphase eintreten, weil sonst, wenn man dann geweckt wird, ist man wirklich richtig gerädert und hat halt nicht diese kurze Erholung genießen dürfen. Und ich habe das über Jahre hinweg perfektioniert und brauche mittlerweile auch gar keinen Wecker mehr. Mhm. Aber was ich halt tatsächlich mache, ich habe so feste Routinen, dass ich mir Ohrenstöpsel reinmache, wenn ich die Möglichkeit habe, auch ins Bett zu gehen, dann ziehe ich mir meinen Schlafanzug an.
Für den Powernap?
Für den Powernap. Also das ist tatsächlich,
okay.
Das Gehirn ist ja so unglaublich an Gewohnheiten gebunden und das sind alles Anker. Das wissen diese ganzen NLP-Menschen, die Menschen dabei helfen, die Psyche so zu beeinflussen, dass der Körper regelmäßig Höchstleistungen bringen kann. Und Anker sind da wahnsinnig wichtig. Und mein Gehirn weiß, wenn der Schlafanzug angezogen wird, die Ohrenstöpsel rein, dann gibt es keinen Grund mehr, noch irgendwie Kopfkino zu spielen, sondern dann kriegt das mein Gehirn es auch schnell hin, in diese Schlafphase eintreten zu können.
NLP, meinen Sie diesen Coaching-Bereich?
Genau, oder? Dieses neurolinguistische Programmieren. Das heißt also, dass gewisse Reize und Routinen immer wiederkehren, sodass das Gehirn genau weiß, was jetzt kommt. Und diese Routinen sind wahnsinnig gut da drin, dass wir unseren Biorhythmus finden.
Wann sollte denn von der Uhrzeit her der Powernap stattfinden? Also gibt es da so eine Mindestzahl an Stunden Schlaf zwischen Powernap und dem richtigen Schlaf?
Genau, also man sagt vor allen Dingen, sollte der Tagschlaf nicht zu nah an dem Nachtschlaf liegen. Also man will eigentlich nicht mehr nach 16 Uhr noch schlafend gefunden werden. Das findet das Gehirn nicht super, weil wir brauchen auch um nachts gut schlafen zu können, das nennen wir Schlafdruck. Es müssen also erst wieder Substanzen im Körper anfallen, sogenannte Adenosinmoleküle, die das Gehirn im Rezeptor, die an Rezeptoren im Gehirn andocken. Und dann gibt uns das halt die Information, jo, jetzt ist wieder Zeit, um schlafen zu gehen, um dieses Adenosin wieder freizuschaufeln. Und dafür braucht es halt einfach 6 Stunden, 7 Stunden zwischendrin, sodass einfach diese Phase zwischen Tagschlaf und Nachtschlaf ausreichend lang sein sollte.
Das ist spannend. Jetzt habe ich ja im Intro schon einige Punkte aufgezählt, was Sie alles Tolles machen. Bei welchen Dingen, bei welchen Tätigkeiten, Jobs, Projekten würden Sie sagen, in welchem Bereich beschäftigen Sie sich am meisten mit dem Thema Schlaf und Regeneration?
Also die letzten Jahre war es halt für den Spitzensport. Unsere Eishockey-Nationalmannschaften waren auch die Versuchskaninchen für eine große deutsche Verbundstudie, die sogenannte RegMan-Studie, Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und das Gute an diesen Eishockey-Nationalmannschaften ist, die spielen jedes Jahr eine WM. Und dadurch, dass dieser Verband halt oder die Verbände nicht so reich sind, muss das in sehr kurzer Zeit getaktet sein. Und wir haben immer eine kurze Zusammenziehung der Kader gehabt. Und dann ist man so 10 Tage bei der WM und dann hat man bis zu 7 Spiele, also nahezu jeden Tag ein Spiel. Und da sind natürlich die Belastungen sehr, sehr hoch. Und das Team, was am besten regeneriert, kommt hinten raus wahrscheinlich dann auch auf die höchsten Plätze. Mhm. Und daher war das für uns so die Hauptlernkurve und ich durfte diese Erfahrung auch jetzt bis zur Winterpause bei einem Fußball-Bundesligisten mit einbringen, weil die jetzt auch plötzlich nicht nur Bundesliga, sondern auch Euroleague gespielt haben. Und dann ist die Belastung natürlich auch deutlich höher. Und da brauchen die Athleten dann doch nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie man halt Verletzungsgefahr reduzieren kann und Leistungsfähigkeit nach oben schrauben und stabilisieren kann.
Da haben Sie wahrscheinlich schon indirekt meine nächste Frage beantwortet. Also warum nach dem Sport und auch Spitzensport die Erholung und der Schlaf so wichtig ist. Nochmal vielleicht, was passiert da genau? Warum sollten wir einfach nicht immer durchhasseln, sondern eben auch die Ruhephasen einhalten?
Genau, es muss einem immer klar sein, dass wenn man trainiert oder sogar im Wettkampfsport tätig ist, dass am Tag, also in dieser Phase danach ist der Körper am Ende. Der Körper verliert seine Balance, wir nennen das im Normalbetrieb das Fließgleichgewicht oder die Homöostase. Und die Leistungsfähigkeit ist nur dann wirklich gut, wenn die Schwankungsbreite sehr gering ist. Das heißt, kennen wir allein bei der Körpertemperatur. Da mögen wir nur so 3% Schwankung. Und wenn es dann drüber hinausgeht, dann nennen wir das Fieber. Mhm. Und unter Fieber ist man halt überhaupt nicht leistungsfähig. Mhm. Genau das Gleiche haben wir bei Wasserverschiebungen. Wenn wir 2% Wasserverlust haben und nicht ausreichend gute Trinkstrategien haben, dann verlieren wir schon 10% unserer Leistungsfähigkeit. Und es ist ein Stressor, dass zusätzlich auch nochmal dieses Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Mhm. Und wir verschieben natürlich auch den pH-Wert und es entstehen Schäden an der Muskulatur und am Bindegewebe, die repariert werden müssen. Und das Ganze unterdrückt unser Immunsystem. Es entstehen Entzündungen. Entzündung ist nicht schlimm, sondern es gehört zum Training und Anpassungsprozess mit dazu. Aber wir brauchen Zeit, bis diese Entzündung reguliert werden kann. Und wenn wir zu früh wieder in die Belastung kommen, dann gehen wir in eine Abwärtsspirale. Und dann werden wir krank oder verletzen uns. Und das wissen ganz viele Menschen, die sich mal so Neujahrsvorsätze vorgenommen haben. Und sie wollen sich mehr bewegen. Dann fangen die an, jeden Tag ab 1. Januar laufen zu gehen. Und 6 Wochen später sitzen sie in den Wartezimmern, weil die ersten Überlastungsschäden da sind. Weil einfach der Körper sich zwar anpassen kann, aber dafür Zeit braucht. Und wenn wir zu früh, zu viel trainieren, dann geht's leider den Bach runter.
Gibt's da so eine Faustregel für, ich sage jetzt mal, uns normale Menschen, also wenn wir Normalsport machen, jetzt keine Spitzensportler sind, wie viele Tage die Woche ist gesund?
Also abhängig.
Oder wie viele Pausetage sollte dazwischen sein?
Also es ist immer abhängig vom Leistungsstand. Es gibt Menschen, die können 5 bis 6 Trainingseinheiten die Woche machen. Wenn ich aber wieder Einsteiger in diese Fitnessreise bin, dann kann ich eigentlich nur 2 oder 3 Trainingseinheiten machen mit Trainingsreizen, weil der Körper bis zu 72 Stunden nach einem intensiven Reiz benötigt, bis er wieder in diesem Fließgleichgewicht angekommen ist. Und da spielt Schlaf eine immens große Rolle, weil einfach die Erholung findet am besten, effizientesten im Schlaf statt, vor allem in den Tiefschlafphasen, weil dort dann halt Entzündung reguliert wird, Wachstumshormone ausgeschüttet werden können und dann auch das Gehirn diese Stoffwechselzwischen- und Endprodukte abtransportieren.
Können wir da vielleicht noch genauer drauf eingehen, was genau im Körper passiert bei der Regeneration generell?
Genau, also wir müssen erst einmal wieder zusehen, dass das Wasser wieder dahin kommt, wo es hingehört. Das heißt also auch, das ist ja das, was wir auch den Sportlern beibringen, ausreichend Flüssigkeit trinken, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man auch mal vor und nach dem Sport sich wiegen und dann sollte man 150% des verlorenen Gewichtes wieder trinken in den nächsten 3 bis 4 Stunden.
Oh, wow. Okay.
Dann idealerweise auch nochmal die Muskulatur, die bewegt wurde und gearbeitet hat, auch nochmal locker massieren. Das kann man mit diesen Faszientools wie der Blackroll schön ausmassieren und ausstreichen. Gerne auch nochmal eine Nachbelastung auf dem Fahrrad, damit nochmal der Kreislauf ein bisschen angekurbelt wird und dann das Blut umverteilt wird, das Laktat umverteilt wird. Dann gerne warm-kaltes Duschen machen oder in die Sauna gehen, um die Spannungen zu lösen, damit einfach die Durchblutung an diesen hart gearbeiteten Strukturen auch optimiert wird. Denn nur wenn es ordentlich durchblutet ist, kann die Selbstheilung auch vernünftig voranschreiten. Und dann braucht es halt das Auffüllen der Energiespeicher. Und da ist eine Mischung aus Kohlenhydraten und Eiweißen relevant, dass einfach hier die Bausteine zur Verfügung stehen, damit nicht nur der Tank voll ist, sondern auch die kaputte Muskulatur und das Bindegewebe repariert werden kann und wir größer, schneller, kräftiger und leistungsfähiger werden können.
Sie haben vorhin erwähnt, vor allem die Tiefschlafphase ist wichtig. Ich glaube, die liegt ja so im Idealfall zwischen 1 und 2 Stunden. Habe ich mal gelernt.
Das sollten so zwischen 10% und 15% der gesamten Nacht sein. Je intensiver uns wir belastet haben, desto mehr will der Körper auch in dieser Tiefschlafphase verbringen. Und es geht nur dann wirklich effizient, wenn der Körper auch bereit ist schon für die Nacht. Und wenn wir abends noch Alkohol trinken oder noch zu sehr aufgehitzt sind oder zu viel Kaffee getrunken haben, dann verzögert sich diese Erholungsbereitschaft in der Nacht. Und dann wachen wir auch in der nächsten Früh meistens nicht so erholt auf. Und ein wahnsinnig guter Indikator ist unser Puls. Mhm. Der sollte eigentlich schon runterfallen zu Beginn der Nacht. Also wir sollten unseren Körper vorbereiten, auch für eine gute Nacht. Und dann ist die Erholung deutlich besser, als wenn wir noch mit viel zu viel Puls unterwegs sind.
Das heißt, Sie würden mir auch keinen Sport am Abend empfehlen, oder? So tendenziell.
Das findet man in vielen Büchern. Mhm. Und ich sage, das ist Quatsch, weil Die allermeisten Menschen haben tatsächlich ein Problem, ausreichende Bewegung im Alltag zu integrieren. Und wenn du mal mein Fitnessstudio nur da diesen Kurs anbietet, den ich gerne mache, oder wenn ich irgendwie noch soziale Komponenten nutze, wie Mannschaftssportarten, dann gibt es halt feste Trainingszeiten. Und dann ist es wichtiger, einmal in der Woche diesen Sport zu machen und dann ein bisschen schlechter zu schlafen, als den Sport nicht zu machen. Also da bin ich deutlich entspannter als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass man das nicht machen soll. Nicht zu bewegen ist auch keine Alternative. Wenn ich es natürlich planen kann und selbstbestimmt meinen Alltag gestalte, dann natürlich gerne mit ein bisschen Abstand, damit halt der Körper schon auch erholt ist, die Körperkerntemperatur wieder abgesunken ist, sodass wir in eine gute, erholsame Nacht eintreten können.
Ist es richtig, dass, oder warum, wahrscheinlich ist es richtig, regeneriert ein Mensch besser als der andere? Woran liegt das? Was sind da so die Faktoren?
Es ist ein bisschen genetische Ausstattung, hormonelle Ausstattung. Gerade bei den Frauen macht das Ganze ja noch mal fies komplexer, weil natürlich 4 Jahreszeiten pro Monat durchlaufen werden. Und da gibt es Phasen, da regeneriert der weibliche Körper einfacher und Phasen, da regeneriert er ein bisschen schlechter. Und da muss jede Frau auch den Zyklus ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und viele Menschen haben komplett den Zugang zu ihren eigenen Rhythmus verloren.
Also das heißt, Erste, was genau?
Dass die Menschen eigentlich keinen Rhythmus haben. Also wir machen ja so Schlaftagebücher und auch so ein Journaling für den Tag. Was passiert denn so wann? Und ganz viele sind komplett entkoppelt und haben keine feste Zu-Bett-Gehzeiten, keine festen Aufstehzeiten. Das Wochenende sieht nochmal ganz, ganz anders aus, sodass wir regelmäßig die ganze Woche im Social Jetlag sind.
Okay.
Und unser Körper will tatsächlich eigentlich täglich grüßt das Murmeltier spielen. Also wir sind immer dann am leistungsfähigsten, wenn wir wenig Varianz haben und der Körper jeden Tag aufs Neue diese innere Uhr resynchronisieren kann mit dem Wechselspiel aus Licht und Dunkelheit. Das ist so der größte Zeitgeber, aber auch die feste Einnahmezeit von Mahlzeiten. Und das ist auch so das Erste, was wir machen in der Schlafoptimierung mit unseren Klienten. Als allererstes das Commitment auf feste Zu-Bett-Gehzeiten und feste Aufstehzeiten, damit wir herausfinden, was ist denn so diese ideale Dosis, und die ist halt nicht weniger als 6 Stunden. Mhm. Also sobald jemand nicht bereit ist, mehr als 6 Stunden in die Nacht zu investieren, brauchen wir mit dem gar nicht arbeiten, weil das ist zum Scheitern verurteilt.
Okay.
Wir planen als Einstieg immer mal mit 7,5 Stunden und rechnen das natürlich zurück. Wenn ich fremdbestimmt arbeiten muss, dann würden wir zurückrechnen, wann muss ich denn dann ins Bett gehen, damit ich wahrscheinlich erholt aufstehen kann am nächsten Tag, wenn mein Tag beginnen muss. Wenn ich dann immer noch nicht erholt bin, dann versuchen wir den nächsten Zeitgeber zu integrieren, nämlich feste Mahlzeiten und proteinreiche Mahlzeiten in der Früh können auch helfen, dem Körper den Biorhythmus nochmal zu optimieren. Und nach finden wir dann so feste Zeitpunkte für die Tätigkeiten in unserem Tag. Und man kann auch schon diese Eulen- und Lerchentests natürlich überall auch in den Medien mal umsonst machen. Dann hat man auch schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Was sind denn eigentlich die Zeitpunkte, die sich für mich am besten eignen, um meinen Alltag zu organisieren?
Also was ich auf jeden Fall kenne, wenn ich das mal schaffe, regelmäßig ins Bett zu gehen, wache ich morgens auch immer ohne Wecker schon um die gleiche Uhrzeit auf. Das ist vielleicht ein guter Indikator, oder?
Das ist ein sehr guter Indikator, dass Sie Ihren Rhythmus gefunden haben und dass Sie langsam einen Zugang zu Ihrem Körper kriegen. Mhm.
Welche 3 Tipps können Sie Sportlerinnen und Sportlern geben, die jetzt nach einem harten Training oder Wettkampf möglichst schnell sich wieder gut erholen möchten? Gibt es da was, wo Sie sagen, das sind die Top 3?
Also Top 3 ist tatsächlich nicht sofort aufhören, sondern eine kurze Nachbelastung machen. Und das kann, meistens ist es am einfachsten, auf dem Fahrrad das zu machen, kann aber auch im Swimmingpool sein, im Sommer oder halt nur kurz spazieren gehen, wenn es gar nicht anders möglich ist. Dann tatsächlich relativ zeitnah die Selbstmassage der harten Muskeln machen und dann relativ zeitnah auch in den nächsten 30 bis 60 Minuten so gucken, dass man Eiweiß und Kohlenhydrate zuführt. Das sind schon, glaube ich, 3 wertvolle Tipps für diejenigen, die Sport machen.
Also was einfach ganz wichtig ist, was wir festhalten, dass auch die Ernährung eine ganz große Rolle spielt, natürlich in diesem ganzen Konglomerat an Regeneration und Schlaf. Sie kennen bestimmt noch den Spruch, work hard, play hard. Ist mir jetzt vorhin so in den Kopf gekommen. Und das war ja früher wirklich Trend und ich nenne es jetzt mal Statussymbol. Ja, also viel arbeiten, wenig schlafen, trotzdem fit sein etc. Würden Sie sagen, das hat sich geändert? Also mir kommt es schon so vor, dass die Menschen heutzutage mehr auf Regeneration, auf Schlaf Wert legen. Oder liege ich da falsch?
Ja, also man muss das einfach nur sinnvoll ergänzen, weil also wir werden ja das nicht verändern. Die Arbeitswelt auch in der derzeitigen Situation wird sich nicht entspannen. Das heißt also, die Menschen werden auch noch härter arbeiten müssen, wahrscheinlich in den kommenden Jahren. Und die sollen auch nach wie vor weiter Sport machen und play hard machen. Aber das, was sie verstehen müssen, ist work hard, play hard, but recover even harder. Also wir müssen also noch besser um sich, wir müssen uns noch besser um uns selber kümmern. Und einfach Strategien entwickeln, wie wir dann trotzdem Regeneration priorisieren können. Und wir müssen verstehen, dass sich die Stressoren, egal ob sie psychischer Natur sind oder physischer Natur sind, das heißt also psychischer Stress in der Arbeit, gepaart mit dem körperlichen Stress durch die Arbeit, die wir im Garten machen, beim Sport machen oder sonst bei Hobbys machen, die summieren sich auf. Und die bedingen, wie viel Zeit wir für die Regeneration brauchen. Und spannenderweise ist es so, dass die psychische Regeneration, die im Traumschlaf stattfindet, die kommt erst in der 2. Nachthälfte zu tragen. Und bei den Menschen, die hardcore psychisch gestresst sind, die kommen auch nicht mehr mit 7,5 Stunden aus.
Die brauchen wie viel, denken Sie?
Die brauchen dann tatsächlich eigentlich bis zu 9 Stunden. Und die müssen dann noch mal mehr auf sich achten, dass sie noch mehr Zeit einplanen für die Regeneration. Und wenn der Körper dann vorher wach wird, ist alles fein, dann ist diese Erholung abgeschlossen. Aber wir sehen, dass diese gestressten Menschen oftmals einfach mit 6 und 7,5 Stunden einfach nicht auskommen. Und dann rutschen die immer weiter in diese Stressachse ab. Und das kann dann irgendwann auch zum Burnout werden. Und wir sehen es ja aktuell, die Zahlen der Krankenversicherer sind ja veröffentlicht worden, dass die depressiven Episoden, Angststörungen, psychosoziale Sachen, Burnout nochmal um 50% gestiegen sind in 23 und 24.
Heißt es dann, dass da der Tiefschlaf noch länger dauern sollte oder die REM-Phasen? Oder
die REM-Phasen. Also die körperliche Erholung ist Tiefschlaf N3 und die psychische Erholung ist N2 und REM.
Was sagen Sie jetzt dazu, dass ich immer das Gefühl habe, mein Kopf ist nie aus. Also ich träume viel und wache auf und kann mich noch an alles erinnern. Dann denke ich immer, oh Gott, ich habe gar nicht geschlafen, aber ich habe so eine Smartwatch und track das schon. Also ich habe tatsächlich schon immer so 1 bis 2 Stunden Tiefschlaf und wundere mich dann immer. Aber wahrscheinlich ist es halt kurz vorm Aufwachen dieser REM-Schlaf, oder?
Genau, das sind tatsächlich in der letzten Traumschlafphasen, die dann meistens noch erinnerlich sind. Mhm. Aber Träume bin ich auch tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Das ist wirklich, wir wissen noch zu wenig dazu. Mhm. Und es ist ja immer noch selbst, dass die freudschen Interpretationen immer noch eine Gültigkeit haben, je nach Schule, in der man sich bewegt. Und wir wissen tatsächlich zu wenig. Das, was wir natürlich mit kontrollieren wollen, ist, lässt dieses Kopfkino einen nicht schlafen, dass wir also ständig wiederkehrende Gedanken haben, dann versuchen wir dann natürlich mit Verhaltenstherapie und so ersten Tipps und Tricks wie ein Dankbarkeitstagebuch oder nochmal die Reflexion am Ende des Tages und die nächsten Tage sauber vorzubereiten, damit einfach diese losen Enden, die wir alle in unserem Alltag haben, dass die uns nicht den Schlaf rauben. Denn das, was unsere Generation als Nachteil hat, die Elterngeneration sind abends nach Hause gegangen und der Schreibtisch war leer und die waren nicht erreichbar. Mittlerweile haben wir das ja eigentlich nie, dass der Schreibtisch leer ist oder unsere E-Mail-Inbox bei null ist, sondern da bleibt immer was über. Und da müssen wir auch jeder unseren eigenen Weg finden, wie man damit umgeht, dass wir halt einfach uns nicht davon die Nacht zerschießen lassen.
Haben Sie da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie wir die Schlafqualität maximieren können?
Ja, wenn man sich überlegt, was sind denn die Schlafräuber in der Bundesrepublik, dann ist an Nummer 1 ist es tatsächlich zu viel Kaffee trinken und zu spät.
Was ist zu viel Kaffee und was ist zu spät?
Mehr als 4 Tassen und keine mehr nach 14 Uhr. Das klingt für viele erstmal nach, das Leben wird ab jetzt sofort nicht mehr lebenswert.
Also ich höre das aktuell irgendwie sehr, sehr oft mit dem Kaffee am Nachmittag. Also ich habe viele Freunde, die halten sich da dran und sagen dann so am Nachmittag beim Kaffeeklatsch jetzt wirklich, nee, es ist 16 Uhr, ich trinke keinen Kaffee mehr.
Ja. Okay. Also umsteigen, das, was unsere Großmütter schon gemacht haben, auf den entkoffinierten Kaffee. Und es muss nicht Kaffee Haag sein, der immer noch fürchterlich schmeckt. Es gibt mittlerweile ganz viele Anbieter, die auch lecker schmeckende, entkoffinierte Varianten gebaut haben.
Gut.
Und das könnte für viele ein Gamechanger sein. Und was noch mehr Tabuthema ist, ist, die Deutschen trinken zu viel und zu spät Alkohol. Und Alkohol ist
das Feierabendbierchen.
Genau, solange es das Feierabendbierchen sind. Eigentlich haben die Briten das rausgefunden, wie es geht, nämlich direkt nach Ende der Bürozeit in den Pub dann sich ein Pint gönnen. Und dann ist man eigentlich schon wieder nüchtern, wenn man ins Bett geht.
Daydrinking, aha, ich verstehe.
Wir müssen tatsächlich lernen, früher zu trinken, damit wir nüchtern ins Bett gehen, wenn wir den Alkohol in unser Leben lassen. weil das ist tatsächlich ein riesen Schlafräuber. Mhm. Und wo ich jetzt aber gute Laune verbreiten kann, das, was die letzten Jahre immer so propagiert wurde, dass wir abends auch nicht mehr ins Smartphone schauen dürfen oder ins Tablet schauen dürfen, weil das blaue Licht uns die Melatoninproduktion zerschießt, das ist seit letztem Jahr belegt, dass das Quatsch ist. Die Idee ist zwar schon richtig, dass diese Endgeräte blaues Licht produzieren und auch diese Wellenlänge möglicherweise auch Melatoninproduktion behindert, aber die Intensität ist zu schwach. Wir müssen also nicht mehr mit Blaulicht blockenden Brillen abends am Tablet und am Handy sitzen, sondern die können wir getrost wieder zur Seite legen.
Interessant, okay.
Erst wenn wir in größere Bildschirme starren, dann wird das irgendwann zum Problem. Und lieber auch im Schlafzimmer auch nochmal nicht die Hardcore-Neonröhre platzieren, sondern ein weicheres, gedämpfteres, gelblicheres, warmes Licht. Dann hat man da auch keine Probleme mit der Melatoninproduktion.
Sehr gut. Ich habe mich eh immer gewundert, wenn ich mit dem iPad mir noch was angeschaut habe und nach 5 Minuten eingeschlafen bin. Also lag es nicht am blauen Licht.
Es liegt dann auch so ein bisschen, was man sich anschaut. Also wir sagen schon, die allermeisten, vor allen Dingen die jüngere Generation, die schaut ja gar nicht mehr irgendwie eine Serie über 45 Minuten durch. So viel Aufmerksamkeitsspanne haben die in der Regel gar nicht mehr. Sondern die schauen sich diese Shorts an auf YouTube und auf TikTok. Und diese Reizüberflutung, die macht schon was mit unserem Gehirn. Mhm. Sie verhindert schon auch Schlaf. Wir müssen tatsächlich lernen, diese Reizüberflutung einfach zu kontrollieren, indem wir 45 Minuten vor dem gewünschten Zu-Bett-Zeitpunkt die Endgeräte in den Flugmodus stellen. Und dann können wir auch weiterhin irgendwelche Netflix-Dokus anschauen oder auch lesen auf dem Tablet, ohne dass es uns den Schlaf raubt.
Sehr gut. Letzte Frage noch von mir. Was sagen Sie zu Produkten, wie also technische Produkte? Es gibt, glaube ich, schon smarte Matratzen, dann Geräte zur Analyse vom REM-Schlaf. Also ich habe jetzt auch eine Smartwatch. Was halten Sie davon?
Ja, wir haben alles schon mehr oder weniger im Selbstversuch an uns ausprobiert. Mhm. Ich bin ein Fan der Vermessung des Schlafes, obwohl uns auch bewusst ist, dass das nicht für jeden was ist. Es gibt Menschen, die würden sich dann die ganze Zeit verrückt machen, wenn der Sensor mal mir sagt, ich habe jetzt nicht so gut geschlafen. Und da muss man einfach sich selber kennen, ist das was für mich oder würde es mich eher verrückt machen? Ich bin immer neugierig und würde mich gern Zahlen, Daten, Fakten basiert in die Verhaltensänderung begeben. Für mich ist es super. Die sind alle noch nicht ganz fehlerfrei. Es geht aber auch hier nicht um die absolute wissenschaftliche, hundertprozentige Genauigkeit, sondern eher um Datentrends. Ich möchte ja eigentlich erstmal rausfinden, was sind noch so die Dummheiten, die ich in meinem Alltag unbewusst begehe, die mir vielleicht meinen Schlaf und langfristig dann auch meine Gesundheit kosten können. Mhm. Und dafür sind diese Tracker sensationell gut geeignet. Und es gibt auch mehrere Gadgets, die auch irgendwann kommen. Und der Game Changer wird tatsächlich auch für Deutschland die kühlenden Matratzenauflagen. Mhm. Da sind wir sehr gespannt, wann die kommen, weil wir natürlich einfach jahreszeitenbedingt, wenn wir den Klimawandel uns anschauen, die allermeisten Menschen schlafen im Sommer viel, viel, viel schlechter als in den Wintermonaten. Das ist so ein bisschen kompensiert durch die gute Laune, die wir kriegen, durch den blaueren Himmel. Aber natürlich wäre es natürlich schön, wenn wir das Klimamanagement im Schlafzimmer noch optimieren können. Und derzeit sind diese kühlenden Matratzenauflagen noch mit Kompressoren verbunden, die dann so laut sind, dass sie uns deshalb nicht schlafen lassen.
Ja, okay.
Aber da wird, da gibt's mehrere Gerüchte und ich habe schon mehrere Prototypen gesehen, wo wir glauben, dass das tatsächlich für viele Menschen was sein kann, was positiv kommt.
Also was wir direkt auf jeden Fall umsetzen können, man kann sagen, wenn man jetzt zum Beispiel viel Kaffee trinkt, also jetzt mal ausprobieren, ab 14 Uhr kein Kaffee mehr, das Feierabendbierchen gern am Nachmittag und vielleicht hilft das ja auch schon. Sehr gut, dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Die Zukunft des Schlafs, Herr Dr. Gaumann, wie schaut die aus Ihrer Meinung nach?
Ja, die Zukunft des Schlafs ist tatsächlich eine Mischung aus optimierten Verhältnissen, das also wie mit Bettenried, dass man in die Beratung bekommt, was für meinen Typ personalisiert die beste Schlafumgebung ist. Das ist ja der generelle Trend, Medizin und Wellbeing wird personalisiert. Und wir brauchen deshalb auch den Fachhandel wie Bettenried, dass man beraten wird, welche Bekleidung eignet sich. Ist ja immer noch so lustig, wir geben Hunderte von Euro aus für Sportbekleidung, die wir die Woche irgendwie 35 Minuten tragen, aber wir schlafen dann im alten Baumwoll-T-Shirt vom Bruce Springsteen Tourkonzert 78. Und wenn wir uns dann nur noch in eine Synthetik-Bettwäsche legen, dann können wir uns auch in Teichfolie einwickeln und wir braten dann im eigenen Saft. Und das macht natürlich keinen Sinn. Deshalb brauchen wir da nochmal so ein bisschen Fachexpertise. Wie machen wir die Verhältnisse neu? Aber dann natürlich auch müssen wir voneinander lernen, was sind die Verhaltens-Champions, was sind so die Sachen, die wir zukünftig halt machen oder vor allen Dingen auch nicht machen, damit wir nicht den Schlaf geraubt bekommen.
Vielen Dank für den Schmunzler-Abschluss. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich habe immer noch das Bild im Kopf, wie wir uns in der Teichfolie einwickeln. Ja. Und ich habe wirklich vor ein paar Tagen ein bisschen Frühlingsklamotten ausgemistet. Da waren auch genau solche T-Shirts dabei. Mein erstes ganzen Rosen-T-Shirt. Ja, das ist Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Lutz Graumann, für dieses wirklich informative, spannende Gespräch. Können wir direkt wieder viel mitnehmen und umsetzen. Und ja, wir nehmen mit, wer besser schläft, performt besser, egal ob im Büro, im Alltag oder zum Beispiel auch im Leistungssport. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne und gute Nacht.
Besser schlafen. Das war der Podcast-Experten-Talk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.